Willkommen zum Volk Media Podcast, der Podcast für Filminteressierte und Kreative. Wir geben dir Einblicke hinter die Kulissen, sprechen über aktuelle Trends und erzählen dir Geschichten aus dem Paulanergarten.
Ja gut, dann willkommen zu einem neuen Podcast heute hier mit Marco Lehmann aus der Schweiz. Ich würde sagen, du stellst dich mal am besten selber vor und erzählst, was du so machst, wer du bist.
Ja, hallo Kevin, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gern.
Ja, ich bin der Marco Lehmann, ich bin Life-Coach, Mentor und Speaker und seit neuestem auch Autor von meinem neuen Buch Herzensruf, wo wir später sicher noch etwas dazu hören werden. Ja, was soll ich über mich erzählen? Ich bin Vater von einem wunderbaren Sohn, der ist jetzt mittlerweile bald 6. Der hat mein Leben stark geprägt in den letzten 6 Jahren, war da auch noch ein bisschen ein Tiefschlag drin in dieser ganzen Zeit. Auch zu dem werden wir sicher etwas dazu hören. Ich bin verheiratet mit einer wunderbaren Frau, lebe eine wirklich sehr schöne Beziehung, ein wundervolles Leben. Ich würde sagen, mein Leben ist in der Fülle und vom Erfolg geprägt. Aber natürlich gab es da in der Vergangenheit doch einige Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie ich mir das anfangs hätte vorstellen können.
Ja, okay. Erzähl doch mal deine Lebensgeschichte oder was ist denn passiert? Ja,
meine Lebensgeschichte, die ist sehr spannend aufgewachsen, bin ich sehr schön in einem gemütlichen Zuhause. Meine Eltern, sie sind bis heute nicht getrennt, das was nicht sehr verständlich ist. In meinem Coaching sind wir höher, dass das doch einschneidende Erlebnisse sind, wenn sich die Eltern trennen. Ich habe einen Bruder und wir sind da aufgewachsen in einem kleinen Dorf in der Schweiz mit 10.000 Einwohnern und sehr behütet. Kam dann in den Kindergarten, in die Schule und in der Schule habe ich dann so ein bisschen gemerkt, dass ich da nicht so immer beliebt war. Ich war ein bisschen dicklich, nicht ein bisschen fester, ein bisschen gehänselt. Heute würde man Mobbing sagen. Aber habe mich da ein bisschen durchgeschlagen, im wahrsten so im Sinn des Wortes. Ich habe einfach meine Fäuste sprechen lassen und da haben mich die Kinder dann auch schnell mal in Ruhe gelassen. Und das Leben hat mich dann aber schicksalsmäßig, und das war dann schon bereits mit 11 Jahren, an ein Ereignis herangetragen, wo ich einen sexuellen Missbrauch erlebt habe.
Okay.
Dieser Missbrauch, der hat sich natürlich tief in meine Seele gebrannt. Und wenn ich heute zurückschauen darf, ist es für mich ein Ereignis, das ich gebraucht habe, um zu wachsen, innerlich zu wachsen. Ich könnte auch heute gut mit diesen 5 Jungs an einem Tisch sitzen und sie fragen, wie war das für euch? Was hat es mit euch gemacht? Warum habt ihr das getan?
Okay,
krass. Und es war schon auch im Nachhinein ein Ereignis, das ich erst viel, viel später in der Tiefe erkannt habe, was es wirklich mit mir gemacht hat. Mhm. Weil dazu mal mit 11 bin ich dann einfach nach diesem Ereignis, das war im Wald, in einer Hütte, die ich mit meinem Vater gebaut habe. Und das war auch später dann etwas, was mich sehr traurig gemacht habe. Denn ich habe diese Jugendlichen mitgenommen, die waren alle so 5, 6 Jahre älter als ich, in diesen Wald mitgenommen und sie sind die Hütte gezeigt. Und sie haben mich auch da ein bisschen ausgenutzt. Ich musste da Zigaretten klauen, damit ich mit ihnen zusammen sein durfte. Mhm. Oder ich durfte da Süßigkeiten klauen, damit ich mit ihnen Zeit verbringen durfte. Und meine Mutter hat mich immer gewarnt, gib dich nicht mit diesen Jungs ab. Das sind so ein bisschen die Bösen.
Okay.
Die tun dir nicht gut. Und dann habe ich sie da trotzdem mitgenommen an diesen Ort. Und dann kam irgendwann mal einfach diese dumme Idee von einem von dieser Clique, was es uns langweilig war, und gesagt, ja, komm, wir machen ein Spiel, der mit dem kleinsten Penis, der muss den anderen einen blasen.
Okay.
Und ich war natürlich 5, 6 Jahre jünger als alle anderen und war ja klar, dass ich der Jüngste war. Und was ich mir erst später, und das hat viele, die Missbräuche oder Übergriffe erleben, viele machen sich selbst den Vorwurf. Mhm. Weil ich hätte ja die Option gehabt, wegzulaufen.
Mhm.
Und auch, ich hätte die Option gehabt, gar nicht da zu sein.
Ja.
Und das merke ich auch heute in den Coachings immer wieder, wenn es um sexuelle oder allgemeine Übergriffe geht, dass die Leute ein großes Schuldgefühl mit sich mittragen.
Okay.
Und das habe ich dann ertragen, ich musste da nicht bei jedem einmal rüber, das war wirklich dieser Geschmack, ich habe das noch im Mund, aber es ist für mich wie vergeben, weil sie haben das einfach aus einem Mangel gemacht.
Mhm.
Und viele können sich das nicht vorstellen, vielleicht haben wir jetzt auch Hörer oder Hörerinnen, die das erlebt haben, und sie können nicht vorstellen, wie kann man so etwas vergeben?
Mhm.
Wie ist das möglich? Die muss man in Pranger stellen, die müssen verurteilt werden,
ja.
Man muss den Penis abschneiden oder was auch immer.
Ja, ja.
Aber am Ende trage ich diesen Frust und diese Trauer und diese Schuld in mir, bis ich vergebe.
Okay.
Und Vergebung ist der Schlüssel
da. Ja, aber auch schon krass, dass du so darüber sprechen kannst, weil viele würden es ja wirklich so, würden es ja fremd oder schämen sich oder würde ich niemals machen oder darüber sprechen mehr oder wirklich ich habe damit abgeschlossen, aber ich meine, für dich ist es ja wirklich, klar, du hast auch abgeschlossen damit, klar, aber halt anders wie viele wahrscheinlich, ja. Und ich glaube, das zeichnet dich dann auch nochmal anders aus, auf jeden Fall. Krass, ja.
Ich glaube, dass dieses Abschließen, das war mir nicht sofort der Fall.
Ja,
ich kam dann mit 11 nach Hause, ich habe meinen Eltern nichts gesagt.
Mhm.
Und das erste Mal, als ich mit diesem Missbrauch wieder konfrontiert wurde, war mit 29.
Okay.
Als ich einen nächsten Tiefschlag in meinem Leben hatte, in der Liebe.
Mhm.
Und ich war da in einer Kinesiologie, also in einer Beratung.
Mhm.
Und sie hat mich zu meinem Lebensweg ausgefragt und habe das erste Mal dieses Ereignis zur Sprache gebracht.
Ja.
Und für mich war es wie, ich habe nicht wirklich etwas Schmerzhaftes empfunden, aber sie ist dann darauf eingegangen und dann haben wir das mit einer Übung, systemische Stellen dazu mal, ist eine Übung, wo du das nochmal konfrontieren kannst mit deinem Unterbewussten. Ich habe das alles nicht gekannt, Spiritualität war für mich fremd,
mhm.
Aber das hat mich dann zum Weinen gebracht.
Mhm.
Und noch immer mit 29 haben meine Eltern und auch sonst niemandem von diesem Ereignis erzählt.
Mhm. Also
ich habe es noch nicht verarbeitet gehabt.
Mhm.
Und erst 2-3 Jahre später habe ich es dann meiner Freundin, also mal einer Freundin erzählt. Und nochmal 3 Jahre später hatte ich nochmal 2-3 Konfrontationen, wo ich das auflösen konnte. Und habe dann erst mit 39, also nochmal 10 Jahre später, als ich das erste Mal verarbeitet habe, mit meinen Eltern besprochen. Und auch da war dann nochmal ein Ereignis dahinter, ein Burnout, was mich dazu bewegte, das mit meinen Eltern zu teilen. Es waren viele Tiefschläge, wie du hörst. Das war mit 11, dann mit 29 eine Liebesgeschichte, die ich dann gerne auch noch erzählen werde. Und dann mit 39 nochmal das Burnout, die mich geprägt haben, aber heute mich auch zu diesem Menschen gemacht haben, den ich heute bin.
Okay, krass. Ja, mega spannend auf jeden Fall. Aber dann würde ich doch gerne mal weitererzählen, wie du denn dann so deinen Weg bis zum Coaching oder bis dahin, wo du jetzt gekommen bist, mal weitererzählst, weil ich glaube, jeder Lebensabschnitt hat ja was gemacht mit dir und ich glaube, da, ja, das macht ja mit jedem Menschen was und deswegen kannst du jetzt auch so gut darüber sprechen und auch andere Leute quasi coachen. Und ich glaube, das ist schon interessant auf jeden Fall für die Zuschauer,
ja,
dass du da mal weiter erzählst, ja.
Gerne, ja. Es ist ja meine Idee ist ja, die Menschen zu inspirieren.
Mhm.
Und wenn du aus deinem Leben erzählst, dann inspiriert das die Leute. Und was viele ja machen, ist, dass sie das nicht erzählen wollen. Also diese negativen Dinge auf die Seite stellen und Masken anziehen und dann sich verwundern, warum die Liebe, die Fülle nicht zu ihnen kommt. Bei mir war das so, dass ich ja früher dann im Leistungssport war. Ich habe jahrelang Handball gespielt, in den höchsten Juniorenligen, Nationalmannschaft. Und das war dann auch lange meine Bestimmung und hat mir auch unglaublich viel Freude gemacht. Und hatte dann mit 25 den ersten Rückschlag so für mich, den ich bewusst als Rückschlag wahrgenommen habe, weil ich eine Hüftarthrose diagnostiziert bekommen hatte und die Aussage des Arztes war, nie mehr Sport. Und das war für mich sehr schlimm, weil ich in die höchsten Liga auch aufsteigen wollte, vielleicht so ein Nationalteam kommen könnte von den Erwachsenen. Und das war ein riesen Rückschlag, aber ich habe mich dann zurückgekämpft. Ich habe dann nochmals 7 Jahre Handball gespielt, nicht mehr in der höchsten Liga, aber habe nochmal gespielt. Und dieses Ereignis von diesem Rückschlag körperlich hat etwas mit mir gemacht, weil ich mich gefragt habe, warum reagiert mein Körper? Warum kommen jetzt auch Symptome dazu? Ich hatte auch Nesselfieber, so ein Ausschlaf, wenn du gestresst bist, hast also so angeschwollene Lippen, hast rote Flecken am Körper. Und irgendwie hat das Leben mir immer mehr gezeigt, Marco, irgendwie machst du was falsch. Konnte es aber in diesem Moment noch nicht richtig erkennen. Ich habe da zumal auch so etwa 14 Stunden pro Tag gearbeitet. Im Schnitt hatte ich so 3-4 Stunden geschlafen. Hatte eigene Reisebüros mittlerweile. Wir sind jetzt so bei 25 Jahren alt, war ich da. Hatte 4 Reisebüros, 12 Angestellte. Habe viel gearbeitet auch in der Bar, so Partys organisiert in Zürich. Hatte über 200 Partys in Zürich organisiert in einigen Jahren. War viel weg, Alkohol, Frauen bestimmten mein Leben. Drogen hatte ich ausprobiert. Und mein Körper hat immer mehr rebelliert, natürlich, weil der Stress wird immer größer, größer, größer. Aber auf diese Symptome des Körpers habe ich nicht eine Antwort gefunden und habe einfach ihm Medikamente, Ponstan gegen den Schmerz und nach 3 Stunden Schlaf und Alkoholkonsum wieder an ein Spiel. Erstaunlicherweise hatte ich mich nie verletzt. Das war irgendwie nicht für mich bestimmt. Und dann kam aber etwas in mein Leben mit 29. Ich durfte heiraten. Ich hatte eine 11-jährige Beziehung und hatte mich entschieden, dass wir den Weg jetzt gemeinsam bis zum Ende miteinander gehen werden. Und dann hat der Herr da oben eine andere Idee für mich bereit. 3 Monate nach meiner Hochzeit habe ich Tamara kennengelernt. Und Tamara, viele wissen, das ist meine Frau heute. Die habe ich auch unseren gemeinsamen Sohn Noah. Und sie hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und ich habe dann oft auch nach oben geschaut und gesagt, warum genau jetzt? Warum? Ich hatte 11 Jahre eine Beziehung, ich habe geheiratet, warum kommt 3 Monate später diese Tamara in mein Leben? Und diese Geschichte mit Tamara hat mich so geprägt, dass wir uns, sie hatte auch eine Beziehung, ich hatte eine Beziehung und jeder weiß, man sollte das nicht. Man sollte nicht, wenn man verheiratet ist, mit einer anderen Frau etwas beginnen. Aber mein Herz ist mich so gerufen, dass ich diesen Weg mit ihr gehen möchte. Ich war aber noch nicht reif genug, um da zu erkennen, dass die Ehrlichkeit der Schlüssel ist, dass ich ehrlich sein sollte mit meiner Frau, mit meinem Umfeld. Also habe ich wieder gelogen und habe betrogen. Dann kamen weitere körperliche Symptome, weil das ging dann über Monate. Und dann habe ich Schlafapnoe geschenkt bekommen, wenn man das rückwirkend so sagen darf. Das heißt, du schläfst ein und atmest nicht mehr, dann erwachst du wieder. Und wenn du wieder einschlafst, geht der Atem, fällt wieder raus und du erwachst wieder. Und das geschieht immer dann, wenn ich mit einer Ehefrau im Bett lag. Also das heißt, immer bei dem Einschlafen ging dieser Prozess los, konnte ich nicht mehr neben ihr einschlafen, musste aufs Sofa ausweichen. Und so nahm dieses ganze Prozess seinen Lauf. Dann kam Tamara und sagte, ich kann das nicht. Ich kann nicht, wenn du eine Frau hast und ich habe einen Partner, das kann nicht mehr so weitergehen. Und das hatte mich in einen richtigen Strudel reingezogen, weil ich liebte Tamara, war aber mit Ramona, so hieß meine Ehefrau dazu mal, zusammen. Und ja, weil jeder weiß, wenn man lügt, was es mit einem macht, wenn man betrügt. Ich musste mein Umfeld anlügen, meine eigenen Eltern anlügen, meine besten Freunde, weil ich nicht wollte, jetzt komme ich wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, ich wollte mein Gesicht nicht verlieren. Hm. Und habe meinen eigenen Wunsch, meinen eigenen Ruf des Herzens ignoriert.
Okay. Ja, krasse Geschichte.
Ja, und diese Geschichte geht natürlich dann weiter. Nach einem Jahr dann erst habe ich erkannt, dass es nicht mehr weitergehen kann so und habe dann meine Frau gesagt, dass ich eine andere Frau kennengelernt habe und die Antwort meiner Frau war so erstaunlich und überraschend für mich. Sie hat nur gesagt, okay, ich verstehe das in einer Form, das hat jetzt anders sein müssen, aber ich möchte auf alle Fälle den Weg weiter mit dir gehen und ich möchte aber, dass du diese Tamara nie mehr siehst. Und ja, ich für mich war einerseits erleichtert, dass ich meine Frau nicht verlieren würde, andererseits war da mein Herzensruf, der diese Tamara liebte. Und ich versuchte dann wirklich alles zu meiner Frau, diese Beziehung zu meiner Frau zu retten. Und ich kann ehrlich sagen, dazu mal, wenn ich einen Saft hätte trinken können, dass ich meine Frau wieder liebe und diese Tamara vergessen könnte, hätte ich das gemacht. Weil es hätte alle meine Probleme mit einem Saft trinken ausgelöscht. Und ich musste dann für mich herausfinden, ist es meine Frau? Ist es diese Ramona, die ich den Weg weitergehen kann? Wir haben alles zusammen gemacht, zusammen gekocht, ins Kino, wieder diese Dinge angerissen, zusammen in die Ferien, die wir früher immer so gerne gemacht haben. Aber dieser Funke, der war nicht mehr da. Diese Liebe zu dieser Frau, diese tiefe Liebe war nicht mehr da, sondern die war bei Tamara. Und Tamara hat sich dann aber in dieser Zeit von mir distanziert und hat gesagt, ich möchte nicht der Grund sein, warum du dich von deiner Frau trennst. Und ich bin dann noch für mich 5 Wochen nach Hawaii, um für mich zu finden, was ich möchte in meinem Leben und habe mich dann entschieden, meine Frau zu verlassen. Bin dann zurückgekommen mit diesem Entscheid in mir und dann war diese Ramona wieder so herzlich, so lieb. Ich kann nichts Schlechtes sagen, war so ein wundervoller Mensch. Habe ich es wieder nicht übers Herz gebracht, mich von ihr zu trennen. Wir haben dann noch eine Reise durch Italien gemacht, um auch nochmal die Hoffnung, diesen Funken aufleben zu lassen von dieser Liebe. Und da kam mir dieser Moment kommt mir da in den Sinn, wo wir da in Jesolo, in einem Vorort vor Venedig, am Strand lagen nach dieser Reise. Und es war eine schöne Reise, aber diese Liebe war nicht mehr da. Für mich, wie wenn eine Kollegin gereist wäre. Und sie hat so ein großes Herz in den Sand gemalt und gesagt, Marco, spürst du es auch wieder? Und ich musste sagen, nein, ich spüre es nicht. Und wir gingen dann nach Hause und sie zog aus und ich zog dann viel später auch noch aus. Einige Monate später auch aus unserer gemeinsamen Wohnung aus und hatte einen Neuanfang. Und hatte aber auch so ein Gefühl in mir drin, jetzt Tamara, wir können es gemeinsam schaffen. Habe sie dann angerufen und ihr mitgeteilt, dass ich meine Frau verlassen habe. Auf der anderen Seite wurde es ruhig und sie antwortete, ich finde das wirklich sehr mutig von dir, aber ich werde bei meinem Freund bleiben.
Shit. Okay.
Und das war dann der Tiefschlag.
Yeah.
Das war dann dieser Punkt, wo ich dann das Leben hinterfragte. Yeah. Also da war ich mittlerweile 31 Jahre alt oder jung. Und da erkannte ich, so konnte mein Leben nicht weitergehen. Und eine Frage war, warum bin ich aufs Coaching gekommen? Weil ich in diesem Moment erkannt habe, mit all meinem Rückhalt, ich hatte eine gute Kindheit mit dem Zwischenfall sexueller Missbrauch, aber ich hatte eine Stütze von der Familie, ich hatte meine Freunde, ich hatte einen Erfolg im Sport, im Geschäft, ich hatte Geld, ich hatte alles. Ich hatte sogar eine liebe Frau an meiner Seite, das fiel dann weg. Und trotzdem hat das Nein von Tamara an mich ein tiefes Tal der Tränen gerührt. Also es war wirklich geworfen. Ich war dann wirklich in diesem Tal und musste weinen und konnte nicht verstehen. Und es war wirklich dieser eine Moment dann auch da. Ich hatte da auch noch Alkohol getrunken, nicht im Übermaß, aber dann war ich jeweils abends nach Hause, ein Glas Wein und dann noch ein Glas und noch ein Glas. Und ich habe das habe ich eigentlich im Buch dann noch umschrieben, habe ich dieses innere Feuer ist fast erloschen. Und ich habe dann einfach zu diesen Nachrichtensprecherin im Hintergrund, habe ich noch Fernsehen geschaut früher, das ging weg und ich habe das nicht mehr klar wahrgenommen und habe mich einfach gefragt, was wäre jetzt, wenn ich einfach aus dem Fenster springen würde und auf diesem kalten, winterlichen Asphalt sterben würde? Würde das noch jemand interessieren?
Okay, krass.
Und das war so ein Punkt, ein Wendepunkt in meinem Leben, diese Gedanken mal zu haben, was es mit einem macht. Und wie ihr heute seht, bin ich nicht gesprungen. Es war auch nicht eine wirkliche Option, auch mal diesen Gedanken durchzuspielen. Der war da. Und genau in diesem Moment, an diesem Abend, ich hatte Wochen nichts mehr von Tamara gehört, klingelte mein Telefon. Und auf dem Display erschien der Name von Tamara.
Okay.
Ich habe an diesem Abend nicht abgenommen.
Ja.
Aber der Lauf der Zeit hat das dann gebraucht, dass Tamara und ich immer mehr und mehr zueinander gefunden haben.
Okay, spannend. Ja, krasse Geschichte. Und jetzt seid ihr quasi, also seid ihr jetzt so verheiratet auch und habt ihr einen Sohn habt ihr zusammen, genau. Und klar, das ging ja bestimmt auch seine Zeit, aber wie ist es dann für dich zum Coach gekommen quasi, durch deine ganzen Erfahrungen, klar, aber wie hast du dann gemerkt, hey, dass du da coachen kannst und andere Leute quasi dazu bringen kannst, weiterzuhelfen, ja?
Der Weg ging, wie ich heute auch die Menschen coache, auch meine Ausbildung, ich bilde ja Coaches aus, geht dazu, ihre eigenen Themen zu klären. Du musst wissen, ich war dazu mal so bis 30 war ich unumstößlich. Ich war erfolgreich im Sport, erfolgreich im Geschäft. Ich hatte Frauen, nicht nur eine, wie man aus der Geschichte hört. Alles, was man so als Hollywood-Leben sich vorstellen kann, hatte ich. Was ich nie gemacht habe, ist mich hinterfragt. Ich hatte auch nie ein schlechtes Gewissen. Ich hatte auch nie Scham oder Schuldgefühle. Das kannte ich irgendwie nicht in diesen Jahren. Und durch dieses Kennenlernen von Tamara sind verschiedene Dinge mir aufgebrochen, zum Beispiel auch, dass man scheitern kann. Das habe ich vorher nicht gekannt, das Scheitern. Oder wenn ich gescheitert bin, war es nur kurz. Und dann habe ich, weil ich Tamara so geliebt habe und ich sie ja erobern wollte und mit ihr diesen Weg gehen wollte, habe ich Tamara immer wieder getroffen und ich habe ihr dann zum Beispiel ein Feuerherz auf die Straße gemalt und sie konnte aus dem Fenster schauen und dieses Feuerherz brannte auf der Straße. Für sie ein bisschen dumm, weil sie mit ihrem Freund wohnte. Sie hatte Glück, dass er nicht aus dem Fenster geschaut hatte. Und irgendwie hatte ich irgendwann erkannt, dass Tamara nicht wollte und das hat ja viel mit mir gemacht. Und dann habe ich begonnen, Selbstreflexion zu betreiben. Ich habe viele Bücher gekauft, die mich auf dem Weg begleitet haben, zum Beispiel Der Alchemist von Paolo Coelho oder Der Mönch, der seinen Ferrari verkauft. Also solche Bücher, die mich inspirierten, Das Jetzt von Eckhart Tolle, Das Leben im Jetzt. Und dann habe ich diese Spiritualität in mir entdeckt über diese Bücher und bin dann in Coachings gegangen selbst. Aber ich habe dann selbst Anja-Maria Munninger, das war eine meiner ersten Mentorinnen, die hat mich dann herangeführt an dieses Leben, nicht als Coach, sondern in meinem Leben drin, um was geht es wirklich im Leben. Und dann habe ich über Jahre, das waren dann 2-3 Jahre, jeden Monat ein Coaching und ein Seminar von ihr besucht. Also ein Jahr war es sehr intensiv mit Tamara zusammen. Wir waren immer zusammen an diesen Seminaren. Und über die Jahre dann hat sich das entwickelt, dass ich dann auch mit Kung Fu begonnen habe, Martial Arts. Darin habe ich die Meditation kennengelernt, darin habe ich das Yoga kennengelernt, darin habe ich die Philosophie von Kung Fu kennengelernt, was ja einfach den Flow des Lebens, Bruce Lee, Be Water, sei Wasser. Und das habe ich da alles kennengelernt. Und dann irgendwann habe ich natürlich viel gelernt und erkannt, dass viele Menschen meine Worte helfen. Also meine Erkenntnisse, die ich teile, helfen den Menschen. Und aus diesem ganzen Prozess von mir selbst habe ich den Weg ins Coaching gefunden.
Okay, ja, spannend. Wirklich klasse Story. Zum Thema Business, du hast gesagt, du hast damals mit 26 noch wie viele Reisebüros gehabt?
Drei, ja.
Drei Reisebüros, okay. Was hast du da so an Mitarbeiter, 7 hast du gehabt, oder
12.
Was? 12 Mitarbeiter.
12 Mitarbeiter, 7 Millionen Umsatz.
7 Millionen Umsatz,
ja. Ja, Wahnsinn, ja. Aber die Reisebranche ist leider, ich hätte eine andere Branche wählen sollen, weil du verdienst da nichts. Ja. Und, aber es war natürlich meine volle Berufung, das aufzubauen. Es war mein zweites Unternehmen, meine zweite Selbstständigkeit, die ich da angegangen bin. Und habe natürlich ganz viel als Unternehmer gelernt, ja. Mitarbeiterführung, mit Geld umzugehen, etwas aufzubauen, erfolgreich zu sein. Was bedeutet es, erfolgreich zu sein? Was bedeutet es auch, zu stürzen, zu fallen? Mhm. Und das habe ich natürlich alles jetzt auch mitgenommen. Wir wissen ja beide, es sprießen ja zurzeit Coaches wie Pilze aus dem Boden. Und wie unterscheidet man sich von den anderen? Da gibt es verschiedene Strategien. Man kann viel Geld ins Marketing pumpen, man kann viel Geld... Was sicher auch ein wichtiger Bestandteil ist, du kommst aus diesem Bereich, du weißt, was das bewirken kann. Aber ich glaube, der erste Schritt ist bei allem, sich zu fragen, wer bin ich und was möchte ich für mich und nicht für die anderen. Und das war das, was ich schon vorher gelernt habe im Reisebüro, das habe ich sehr gerne gemacht. Ich bin gerne gereist, also wollte ich den Menschen eine Auszeit vom Leben geben, das oftmals sehr gestresst ist. Und beim Coach habe ich dann erkannt, ich möchte den Menschen nicht nur eine Auszeit für den Moment geben, sondern ich möchte, dass sie diese Auszeit leben, dass es ihr Hauptbestandteil ihres Lebens wird. Und das war der Werdegang zum Coach
werden. Okay, ja, spannend. Was passiert denn bei deinen Seminaren quasi so? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie laufen die ab? Oder was macht man denn da so?
Ja, es ist eine sehr gute Frage, weil man kann es gar nicht so genau beschreiben. Ich kann nicht beschreiben, dass die Transformation... Im ersten Moment ist es egal, ob du einen Tag kommst, ob du einen Abend kommst oder zum Beispiel die Woche ins Retreat nach Ibiza kommst oder unser Dreitag. Es spielt keine Rolle, welches du wärst, es wird das Richtige sein für dich. Es findet so oder so eine Transformation statt. Was ich mache an diesen Seminaren, ist, wir arbeiten natürlich mit Meditation und mentalen Techniken, um innerlich mal zur Ruhe zu kommen, weil bekomme jetzt gleich ein Bild rein, so dass das Glas, das hat Sand drin und ich wirble das umher. Und da wirbelt das alles aus, das Wasser ist trüb und so sieht es in uns Menschen aus. Aber um wirklich zu sehen, was denn in diesem Glas ist, dass es wieder klar wird, braucht es erstmal Ruhe. Das heißt, in diesen Seminaren gehen wir in die Ruhe, wir gehen in die Stille, ich begleite die Menschen oft mit begleitenden Geschichten dahin. Wir machen aber auch Zwischengruppen, Kleingruppenübungen, größere Gruppenübungen und dann habe ich noch ein Tool, System ist Stellen, Hypnose, das sind Begriffe. Aber ich wende dann die Tools an, die es braucht für jeden Einzelnen, damit er dann den nächsten Schritt machen kann. Es ist ein sehr persönliches Retreat, die Seminartage auch. Alle Menschen, fast alle, die bei mir waren, kenne ich noch persönlich. Also wenn ich die auf der Straße kenne, vielleicht nicht jeden mehr mit Namen, es waren jetzt ein paar Tausend, aber ich kenne die noch. Und ganz oft, wirklich fast immer, erinnere ich mich an ihr Thema. Ich kann dann das Thema sehen und die Transformation sehen.
Ja.
Und meine Gabe ist ja, dass ich diese Hilfühligkeit, starke Empathie mitgeschenkt bekommen habe. Das war einfach so ein Geburtsgeschenk. Und kann dann den Menschen lesen und kann die Blockade sehen und sehe auch, wo er hin kann. Und sehe, welchen Weg er gehen darf, damit er da hinkommt. Der freie Wille bleibt. Jeder kann natürlich dann frei entscheiden, will er sich darauf einlassen oder nicht. Also diese Seminare sind eine Mischung, also Retreat auf Ibiza zum Beispiel, eine Mischung aus Selbstreflexion, mit der Gruppe eine schöne Zeit erleben, Sonne, Strand, Meer, natürlich auch gutes Essen und einzigartig für mich so im deutschsprachigen Raum.
Ja, okay, spannend. Macht ihr dann auch quasi Meditation vor Ort und Sport zusammen oder was macht ihr da dann auch? Quasi klar, es geht ja ein bisschen Selbstfindung auch, aber es ist ja so ein ganzer Ablauf dann oder wie ist es dann, wenn man so ein Retreat auf Ibiza macht?
Genau, also wenn man das Retreat auf Ibiza starten wir oftmals morgens um 8:30. Ich finde, der Schlaf ist wichtig, darum starten wir nicht zu früh. Vor dem Frühstück mit einer kleinen Meditation, mit einer kleinen Gruppenübung, um sich selbst zu reflektieren. Vielleicht eine kleine Übung auch für sich alleine. Das kann zum Beispiel mal sein, dass man einen Lebensrat, eine Ist-Bestimmung macht von seinem jetzigen Zustand. Im Verlauf der Woche arbeiten wir in Kleingruppenübungen, um zu erkennen, wer du wirklich bist, welche Blockade du hast. Und dann Frühstück, ausgewogenes Frühstück an der Sonne. Und am Nachmittag gehen wir dann nochmals in die zwischenmenschliche Beziehung rein, in die Selbstreflexion rein. Sport ist wirklich mal auf der Seite. Es geht wirklich um die Reflexion in sich drin, obwohl ich diesen ganzheitlichen Aspekt sehr wichtig finde. Aber in dieser Woche, in der Retreat-Woche auf Ibiza, geht es wirklich darum, sich selbst zu reflektieren. Wir machen Silent Walk, wir gehen an wunderschöne Plattform meditieren. Es ist wirklich schwierig zu erklären, was passiert. Das systemische Stellen kommt aus dem Familienstellen, wenn man das kennt. Ist ein sehr magisches, kraftvolles Tool, die sich, da, wenn ich das erklären würde, das kann eben niemand verstehen. Ja. Das erleben. Man muss es erlebt haben.
Okay. Ja. Okay, ja, spannend. Auf jeden Fall interessant. Ibiza ist aber eh magisch. Also ich finde die Insel, ich war jetzt auch schon so oft dort, ich weiß nicht, ob ich aufgehört zu zählen, aber ich finde jedes Mal, wenn du in Ibiza bist, ist es einfach magisch. Die Leute, die Strände, die Sonne, es ist irgendwie ein anderes Feeling. Es ist echt so. Ich finde, auch dort hat es auch mit dem Spirituellen viel zu tun irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe dort auch schon Leute irgendwo am Strand getroffen. Ich sage, was ist das für einer? Aber irgendwie hast du mit dem dann 2 Stunden da gehockt, der packt seine Trommel aus und spielt dort irgendwas und du hast einfach wirklich eine gute Zeit. Die sind so entspannt und locker und ist schon echt mega. Also deswegen ist auf jeden Fall Ibiza immer noch für mich mit eines der krassesten Inseln überhaupt, was das angeht. So.
Ja, und da kann ich da auch gleich gerne noch einhaken, weil ich war ja aus der Reisebranche, habe vieles entdeckt. Ich war in der Südsee, ich war auf Bora Bora, ich war in Australien, Neuseeland, Amerika. Ich hatte alles oder sehr vieles, sehr, sehr, sehr vieles gesehen. Aber Ibiza ist für mich heute immer noch mein Lieblingsplatz.
Ja.
Weil die Strände, wie du sagst, das Essen, die Leute, du hast die Partyszene, mit der bin ich früher groß geworden, und du hast die spirituelle Seite, die ruhige Seite der Insel, und das Retreat-Hotel, was wir haben, steht genau direkt vor SWDRA, von diesem magischen Felsen, da bei Gala dort. Und ja, das ist dann nur schon das Hotel und diese Stille, wenn du da bist, im Zimmer, du hörst nichts. Nichts ist einfach nur still. Und das ist also diese Auszeit, ich genieße es jedes Mal. Also
ja.
Das ist wunderschön da.
Ich finde, das haben wir sogar verlernt, diese Stille zu haben. Ich bin mittlerweile auch irgendwo, wenn ich selbst in Hotels bin oder sowas, achte ich auch drauf, aber es hat ja irgendwie fast immer Geräusche. Egal wo man ist, es ist echt so. Ich glaube, wenn man da sich mal wirklich drauf fokussiert, ist echt Wahnsinn. Ich glaube, das ist so ein Ort, aber so ein Hotel ja super wichtig für euch, ja.
Genau, ja. Das war ein Glücksgriff, das zu finden und wirklich, wirklich schön, dass wir da sein dürfen.
Wahnsinn. Ich habe noch zum Thema Buch was. Das Buch Herzensruf von dir. Erzähl doch mal noch darüber was.
Ja, der Titel sagt natürlich schon viel, Herzensruf, und der runde Titel ist ja ein Blind Date mit dem Leben. Und das ist ein Rückblick auf mein Leben von meinen ersten 30 Lebensjahren. Für alle Zuhörer, es wird ein zweites Buch geben, ja, weil das fragen mich viele, weil es ist nicht ganz zu Ende, die Geschichte. Es ist ein Rückblick auf mein Leben, meine Tiefschläge und daraus aber immer auch die Erkenntnis und wie ich daraus gefunden habe. Und warum erzähle ich das? Ich nenne das auch im Vorwort drinnen. Es ist mir wichtig, dass die Leute sehen, dass das Leben nicht nur schön ist. Dass es auch diese Rückschläge, diese Tiefschläge braucht. Das muss ich dir nicht erzählen, das kennst du. Und ich glaube, ganz viele Zuhörer wissen das auch. Aber in diesem Buch können sie sich in diesen Geschichten wiedererkennen. Und sie haben dazu dann auch meine Geschichte, wie ich rausgefunden, und eine Übung, wenn sie das möchten, um es auch selbst anzuwenden.
Ja.
Und das ist das Schöne, es gibt Leute, die sagen, ich habe die Geschichte geliebt, das sagen die meisten, weil es sehr spannend geschrieben ist. Es ist ein kleines Buch, das man auch gut in wenig Zeit lesen kann. Ich habe meinen eigenen Vater, der nicht so gerne liest und auch von meiner Arbeit, jetzt nicht diese Mentaltrainings, er ist bald 70, nicht das gleiche Interesse hat wie jetzt wir, aber hat das Buch in einem Tag gelesen. Und das war für mich schön. Und er hat mir auch ein Kompliment gemacht und hat gesagt, ja, mein Sohn, jetzt bin ich wirklich, wirklich stolz auf dich. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so rüberkommt. Und das war mir ein schönes Kompliment, weil mein Vater hätte auch gesagt, wenn er Scheiße gefunden hätte.
Ja, aber sehr gut.
Ja, genau.
Also die Meinung hast du.
Genau. Und das ist da, das Pleite mit dem Leben ist ja nicht nur das Buch, sondern daraus haben wir dann auch, ja, auch diese Retreat, diesen Tag in Rapperswil, und haben auch diese Retreat-Tage wo auf diesem Buch aufgebaut
wird. Yeah. Ja, du hast ja bald ein großes Seminar, ich glaube am 25.02.
Genau.
In Rapperswil, ist ja die Mega-Location direkt am Zürichsee.
Genau.
Erzähl doch mal, was da noch so passieren wird, was da stattfinden wird.
Ja, genau, das ist das Blinde mit dem Leben. Das ist ein ganzer Tag, das startet morgens um 9:30 und geht bis so circa 6 Uhr abends. Und wir werden da nicht nur einen Monolog als Speaker halten, also es ist nicht nur ein Vortrag, wo du hinkommst und hörst zu. Du wirst natürlich ein bisschen vermittelt bekommen von mir, aber auch von anderen Speakern. Und es geht auch vor allem um Selbsterkennung und um Selbstreflexion und auch diese Dinge zu erfahren. Also ich werde zum Beispiel eine Atemmeditation mit den Leuten sprechen, die sie ganz sicher flashen wird. Wir werden unglaublich coole Co-Speaker haben, mit Katusha Di Marino, die sehr, sehr eine spannende Geschichte mitbringt und als Hypnosetherapeutin arbeitet. Wir haben den Maxim Klasanovic, der war ja auch schon einmal bei
genau,
dir.
Genau, richtig.
Und der war ja 8 Jahre und 2 Monate im Gefängnis in Thailand, in einem der härtesten Knast der Welt. und er wird seine Geschichte mitbringen, aber auch seine Erkenntnisse, wie er zur Meditation gefunden hat und auch den Leuten, das ist uns auch so wichtig, den Leuten auch immer etwas mitzugeben, wo sie das auch selbst dann anwenden können.
Ja.
Und das wird bei meinen Teilen so sein, bei ihm, da werde ich Marcel Arnold haben, ein guter Freund von mir, aber auch eine Koryphäe in Ernährung, wo in einer witzigen Art und Weise auch zeigen wird, was die Ernährung macht und dass das auch ganz viel mit Selbstliebe und Selbstvertrauen zu tun hat, Selbstbewusstsein.
Ja.
Also wenn ich mich nicht wohlfühle in meinem Körper, bin ich mich auch nicht so selbstbewusst. Und das wird dieser Tag füllen und wird, wir hatten diesen schon mal dieses Jahr und es war ein Riesenerfolg. Und da werden ein paar hundert Leute werden da sein. Und wer das noch nicht kennt, unbedingt mal reinschauen.
Auf jeden Fall.
bio.ch haben wir das beschrieben.
Ja, super.
Mit dem Leben.
Ich werde auf jeden Fall dabei sein.
Ja, da freue ich mich drauf.
Ich mich auch schon. Ja, da kommen wir gerade noch zur nächsten Frage. Was sind denn deine Pläne in der Zukunft noch? Was habt ihr denn so geplant? Nächste Zeit, wir haben ja auch vielleicht das eine oder andere gerade in den Startlöchern, wo wir mal drüber sprechen werden noch, wenn es soweit ist. Aber was sind denn jetzt aktuell deine Pläne so für die nächste Zeit?
Ja, ich bin ja in der Persönlichkeitsentwicklung, das mache ich ja für mich selbst schon seit jetzt 13 Jahren und seit 8 Jahren als Coach. Und ich habe mich entschieden, dass ich zu den Turbulenzen, ich hatte die letzten 2 Monate auch wieder mal ein bisschen Turbulenzen, das gibt es auch bei uns Coaches. Als hier Zuhörer dann denkt, wir sind immer so hochschwingend, das ist nicht so, auch wir haben unsere Tiefschläge. Aber ich mal ein Plan ist, dass ich privat mit meiner Frau und meinem Sohn eine Auszeit nehme, werden den Sohn 3 Monate aus dem Kindergarten nehmen, werden reisen. Werden nach Mexiko, USA und Kanada gehen. Deshalb brauche ich mal diese Auszeit zu machen. Das ist mal das Private, um die Balance auch zu halten. Dann werde ich, diesen Jahreslehrgang und diese Kurzlehrgänge, die werde ich übergeben an andere Coaches und werde ein neues Projekt zusammen mit dem Maxim, der bei mir auf der Bühne steht, zusammen mit dem Marcel. Ein Projekt ist auch zusammen noch mit
mir. Ja.
Werden neue Projekte entstehen, vor allem auch in Leadership Management. Für erfolgreiche Menschen, die vielleicht auch diese Balance oftmals suchen und eine Community zu schaffen, die dann diese Balance für alle bringt.
Ja.
Also auch für die erfolgreichen Menschen ein Ort zu schaffen, wo sie sich in diesen Ausgleich begeben können.
Okay.
Also ja. So dieser Ausblick auf 2023 fühlt sich sehr stark an, sehr groß an, also auf das freue ich auch. Das ist ein Online-Projekt, das wir gemeinsam haben, das wird ja auch spannend werden, das wird ein Online-Projekt sein, wo wir den Leuten in kurzer Zeit, so vielleicht in 10, 15 Minuten pro Tag, eine Möglichkeit geben, ihr Leben zu verändern und dies nur in wenigen Tagen. Und viele glauben das ja nicht, ich habe das aber selbst erlebt, das ist möglich. Und natürlich mit Marcel Arnold, mit Maxim Klasanovic zusammen, das wird ein unglaublich kräftiges Projekt.
Ich glaube auch, also ich freue mich da wirklich schon drauf. Wir haben da super viele Ideen und ich glaube, die Ideen sprudeln schon. Ich glaube, auch das Team, die Konstellation ist natürlich Bombe. Wir haben halt super viele verschiedene Charaktere drin, jeder mit seinen Stärken und ich glaube, das macht uns dann nochmal einzigartig zu dem Ganzen. Also da freue ich mich auf jeden Fall auch richtig drauf und dass es so von der Konstellation her passt, da bin ich echt on fire, ja. Noch eine andere Sache, wie wichtig ist denn für dich zu dem ganzen Thema mal noch ein bisschen, dass wir noch auf Werbung eingehen? Klar, ich meine, wie kommen die Leute zu dir, wie machst du Marketing? Klar, du hast dein Buch, ja, verkauft, was natürlich Reichweite generiert, aber wie werden die Leute aufmerksam und wie hast du dein Marketing die letzten Jahre so betrieben? Ja?
Also ganz wichtig finde ich für viele Zuhörer auch, die vielleicht zum Anfang stehen. Es ist jetzt nicht wichtig, der erste Punkt ist nicht das Marketing, der erste Punkt ist, dass du dich positionierst und dich mal fragst, wer bin ich, was möchte ich, das habe ich schon mal angetönt, was mache ich gerne und dass du darüber erzählst. Das ist mal das einfachste und günstigste Marketing. Ich erzähle jedem, was ich kann.
Ja.
Und so habe ich gestartet. Ich habe einfach allen erzählt, dass ich, wir haben ja gestartet mit einem halben Jahr auf Ibiza. Ich habe ein halbes Jahr Retreats auf Ibiza gegeben.
Okay.
War die Idee auch mal auszuwandern, allenfalls. Mhm. Und da habe ich allen erzählt. Auf Social Media gab es ja auch schon 2015, habe ich einfach erzählt, wir gehen dahin und habe Videos gemacht und den Leuten erzählt, aber auch Mund zu Mund, dass ich da sein werde. Und das ist der erste Schritt im Marketing. Und dann, wenn du wächst, wenn du in eine gewisse Größe kommst, kommt es halt auch darauf an. Bist du der Social-Media-Typ, der das gerne macht? Dann mach es. Machst du gerne Videos? Auch wenn du dich nicht gerne siehst, mach es einfach mal. Hör auf, die Qualität so hochzuschreiben, die Ansprüche hochzuschreiben. Ich bin der One-Shot-Typ. Ich habe oftmals Versprecher in meinen Videos. Ich habe oftmals mal etwas störend, weil mein Sohn noch etwas reinredet. Aber ich lasse das, weil das ist ja auch natürlich, authentisch zu sein.
So.
Und dann ist die Frage, machst du es gerne oder kostet es sich viel Energie, wenn du es machst? Mhm. Und wenn es dich viel Energie kostet, dann bin ich ein Fan von externen Kräften dazu zu holen.
Ja.
Also Menschen dazu zu holen, die Qualität haben, wie jetzt ihr zum Beispiel,
ja,
die halt einfach gewisse Dinge besser sind als ich und auch das mit Leidenschaft und Freude betreiben, ja, und dann einen externen Partner zu holen. Ja. Das ist dann sicher der, sag ich mal, der dritte Schritt, ja, der dann nötig ist. Ja.
Aber das ist auf jeden Fall richtig. Also ich finde eine Mischung zwischen dem professionellen Videomarketing, was wir machen, aber auch dieses Selfmade darf man nicht vergessen, weil das ist wirklich der Schlüssel, weil das ist, wie du schon gesagt hast, authentisch greifbar für die Leute und die wollen nicht nur High-End, sondern da kann mal was drin sein. Also da machst du auf jeden Fall schon einiges richtig, ja. Okay. Jetzt kommen wir zur letzten Frage noch. Auf jeden Fall, ich glaube mal, das ist noch vielleicht interessant für jeden. Wie ist es denn oder was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben, wenn die jetzt wirklich im Leben stehen, aber nicht wirklich glücklich sind, nicht wissen, wo es hingeht, was soll ich tun, was passiert mit mir? Die gehen zwar arbeiten von 8 bis 5, haben Frau und Kind, wie du schon gesagt hast, sind aber wirklich an dem Punkt, wo sie sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll, irgendwie fehlt mir irgendwas. Was würdest du den Leuten empfehlen? Klar, sollen sie erstmal zu dir kommen. Aber nein, einfach mal an das Thema, einfach mal wirklich so Selbstreflexion. Was würdest du den Leuten empfehlen, zu machen?
Also ich spüre die Menschen gut. Ich kann das jetzt auch spüren, die Gesellschaft sehr gut spüren. Und das Hauptproblem ist ja erstens, dass wir uns nicht mehr fühlen und wir zu viel im Außen sind. Also mein Tipp ist, hör auf, im Außen dich zu reflektieren. Reflektiere dich in dir drin. Suche nicht die Bestätigung in deinem Job, bei deinem Chef, bei deiner Partnerin, weil das ist alles zum Scheitern verurteilt. Weil sobald du im Außen die Energie holen musst, dass du glücklich bist, bist du abhängig, wie ein Süchtiger. Wie ich abhängig sein kann von Alkohol, Rauchen, Drogen, was auch immer, Sexualität. Sobald ich in eine Abhängigkeit gerate, bin ich nicht mehr frei. Und wenn ich die Menschen frage, was sie am liebsten wollen, sie wollen frei sein. Sie wollen glücklich sein. Ja. Und dieses Glück, so spirituell es auch hören mag, ist nur in dir drin zu finden. Und mein Tipp ist einfach, sich mal zu fragen, da habe ich ein gutes Bild, frag dich selbst mal, wenn ich eine Skala von 0 bis 100 habe. Und 0 ist, ich liebe mich überhaupt nicht. Und 100, ich liebe mich zu 100% und ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Wo stehst du? Und wenn du dann eine Zahl bekommst, vielleicht hast du das, wenn du von 0 bis 100 jetzt dich fragst, Kevin, wo stehst du? Was würdest du eine Zahl nennen?
80%.
80. Und jetzt hast du 80%, das ist ein sehr hoher Wert und ein sehr guter Wert, so 80 bis 100 ist dieser Wert, den du brauchst, damit du selbstbestimmt leben kannst. Und sobald es runterfällt, so auf 50, 40, bist du noch mehr abhängig vom Außen, weil wenn ich dich jetzt frage, wer gibt dann dir diese restlichen 20%, wird es wahrscheinlich deine Frau sein, dein Kind. Und das ist auch natürlich und das ist auch gut so, das darf auch sein. Aber wenn natürlich dieser Anteil deiner Selbstliebe, sage ich mal, bei 30, 40 ist, und da werden viele Hörer, dass ich sich da irgendwo gefunden habe, 50, die meisten wahrscheinlich, und dann hast du 50%, was du vom Außen abhängig bist, von meinem Beruf, von meinem Lohn, von meinem Kompliment, von einem Chef, von meinen Eltern, von meinem Kind, von meiner Frau. Und wenn diese Dinge wegbrechen, fehlen dir 50%, also bist du nur noch 50% glücklich. Hm. Das heißt, beginne damit, dass du diese 100%, neu zu 100% erreichen kannst durch diese Selbsterfüllung, dass du dich selbst erfüllst. Ich mache diesen Sport, den ich gerne mache, weil ich gehe nicht ins Zumba, weil ich tanze nicht gerne, also ich gehe gerne in den Kraftraum, das können viele nicht begreifen, ich mache es aber gerne. Ich verbringe Zeit mit meinem Sohn, aber nur so viel, wie es mir Spaß macht. Ich bringe Zeit mit meiner Frau, aber auch für mich alleine. Ich gehe alleine auf Reisen, gemeinsam auf Reisen. Ich mache nur einen Beruf, übe nur einen Beruf aus, den ich gerne mache, weil mir das immer wieder diese Liebe füllt, weil ich mich selbst erfülle. Und das muss ich dir nicht erzählen, weil dann bist du auch auf 80, weil du eine Berufung gefunden hast, die dich erfüllt.
Ja, das stimmt, ja. Es hängt eigentlich alles ab mit dem Job am Schluss. Ich meine, für mich gibt es nichts Schöneres, wie am Morgen in dein eigenes Büro zu kommen und wirklich deine Mitarbeiter, mein Team zu sehen und dann auch wirklich zu sagen, die haben alle Bock, wir sind on fire und zu reisen, zu leben und einfach das zu machen, wo wir Lust drauf haben, zu filmen und gute Ideen zu bringen und ja, das zu leben, das ist so, ja. Nee, da bin ich voll bei dir. Und ja, ich glaube, das war doch ein super Abschluss für das Ganze und danke, dass du da warst auf jeden Fall.
Danke.
Hat mich sehr gefreut und ja, wie gesagt, wer Lust hat, am 25.02. in Rapperswil gerne nochmal bei dir auf der Seite schauen und ich werde auf jeden Fall auch dort sein und bin gespannt, ja, freue mich schon drauf und ja, ansonsten danke dir und bis bald.
Danke, Kevin. Bis bald.
Das war's mit dem Volk Media Podcast. Lass gerne eine Bewertung da und folge uns auf Instagram, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.